Ich lese die Predigt von Daniel Müller zum heutigen Ewigkeitssonntag. Heute ist Ewigkeitssonntag. Darum stelle ich heute die Frage, was ist Ewigkeit und was hat das mit mir zu tun? In der Ewigkeit zu sein bedeutet, in Gottes unsichtbarer Welt zu sein und sein ganzes Wesen glasklar zu erkennen und ganz bei ihm zu sein. Aber wir sind heute schon berufen, mit Gott in Kontakt zu gehen und sein ewiges Wesen zu erforschen. Und spätestens nach unserem Tod wird es eine letzte Begegnung eines jeden Menschen mit Gott geben. An dieser Stelle redet die Bibel vom sogenannten letzten Gericht. Jesus beschreibt in Matthäus 25 Folgendes. Matthäus 25. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Eine der beiden Gruppen wird also eingeladen, die ganze Gegenwart Gottes voll in Besitz zu nehmen. Ewiges Leben. Sie erfahren, was Gott von Anfang an für sie bereitgehalten hat. Aber wir als Leser hängen jetzt immer noch in der Luft, denn wir fragen uns, warum erben die einen das ewige Reich und was ist mit den anderen? Jesus erklärt jetzt haarscharf, wer zu der ersten Gruppe gehört. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern habt zukommen lassen, das habt ihr für mich getan. Das also ist der Grund, warum ein Teil der Menschen an Gottes Ewigkeit teilhat. Sie haben geholfen, wo es eine Not gab. Und ich muss schon sagen, das sagt Daniel, ne, dass ich mich das als langgedienter Christ auch, nervös macht. Ich komme, wie vielleicht einige andere hier, aus einer Glaubenstradition, die die eigene Bekehrung zu Christus zum einzigen Schlüssel für das Himmelreich macht. Seltsamerweise ist hier davon überhaupt keine Rede. Neben dem Glauben an den König Christus tritt hier also noch, dass der König sich die barmherzigen Taten der Menschen aus allen Völkern ansieht. Und er nennt die Barmherzigen die Gesegneten meines Vaters. Und über diese Leute ergeht kein Urteil wie in einem Gericht, sondern sie erhalten eine Einladung. Diese Einladung in das ewige Reich des Vaters ist auch kein Freispruch nach einer Anklage. Diese Einladung ist einfach ein Zuspruch für völlig Ahnungslose, die einfach getan haben, was sie für richtig gehalten haben. Wie der barmherzige Samariter, der sich richtig verhält, obwohl er aus einem falschen Volk stammt. Wenn wir diesen Text ernst nehmen, dann können unter den Gesegneten auch Menschen sein, die nie von diesem Auftrag Jesu gehört haben und sich trotzdem danach verhalten haben. Können Ungläubige barmherzig sein? Offenbar ja. Und wir müssen uns auch die Gegenfrage gefallen lassen. Wenn es offenbar Ungläubige geben kann, die aber als gesegnet und barmherzig beurteilt werden, kann es dann auch Unbarmherzige geben, die an Christus geglaubt haben? Anders gibt es Christen, die ihre Aufgabe versäumen. Ich lese weiter. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem von diesen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Wir frommen und gläubigen Christen kommen an diesem Text nicht vorbei. Alle Völker werden vor ihm stehen. Der König Jesus belohnt offenbar nicht diejenigen, die sich auch richtig bekehrt haben. Das Reich Gottes gehört offenbar nicht denen, die zur richtigen Kirche gehen und das auch möglichst regelmäßig. Das Reich Gottes gehört nicht denen, die das Himmelreich in ihrem Drang nach frommer Selbstoptimierung suchen. Wenn ich regelmäßig bete, dann muss mich Gott doch aufnehmen. So denken Christen, die nur sich im Blick haben. Das Reich Gottes gehört denen, die sich um die Not der Menschen kümmern. Matthäus 5,7: Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Dass du glauben kannst, ist gut für dich. Aber entscheidend ist, was du aus dem Glauben heraus tust. Glauben und Tun gehören untrennbar zusammen. Im Gericht vor dem Thron Jesu werden deine Taten angeschaut. Die gute Nachricht ist, deine guten Taten sind nicht der Grund für deine Aufnahme ins Himmelreich, sondern deine barmherzigen Taten werden wertgeschätzt als Kennzeichen deines Glaubens. Du verdienst dir nichts mit Barmherzigkeit, aber Barmherzigkeit ist das Aushängeschild deines Glaubens. Wahrscheinlich brennt bei einigen noch die Frage nach der ewigen Strafe. Ewigkeit bedeutet, in Gottes Gegenwart zu sein. Das Gegenteil davon bedeutet also, die Gegenwart Gottes nicht erfahren zu dürfen. Wer unbarmherzig ist und sich nicht um die Geringsten kümmert, der bleibt von Gott fern. Wir dürfen die Strafe also als Folge von etwas verstehen. Es geht hier in dem Gericht über die Völker nicht um eine Abrechnung. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der sammelt keine Punkte auf sein Gerechtigkeitskonto. Es ist ganz anders. Wenn du dich dem geringsten Bruder oder der Schwester Jesu zuwendest, dann trittst du in Jesu Gegenwart. Wenn du dich dem geringsten Bruder oder der Schwester Jesu zuwendest, dann trittst du in Jesu Gegenwart. Beim geringsten Bruder ist das Himmelreich zu finden. Und im Gegenteil dazu, wenn du dich nicht kümmerst, kommst du Gott nicht nahe. Wie schmerzhaft wird es für Menschen vor dem Thron werden, wenn sie verstehen, wie viel sie unterlassen haben? Wie werden die Egoisten und die Rücksichtslosen und die Mächtigen dieser Welt erschrecken, wenn sie erfahren, was sie Gutes hätten bewirken können? Das wird wehtun. Sie erleiden die ewige Abwesenheit Gottes, weil sie nie die Nähe Gottes beim Notleidenden selbst gesucht haben. Für diesen Umstand wählt Matthäus das Wort Strafe. Das ist irreführend. Es geht in diesem Gericht zu keinem Zeitpunkt um die Feststellung einer Straftat, um dann zu schauen, welche Strafe man verhängt. Es wird einfach nur klargestellt, was ausbleibt: Gottes Gegenwart. Und das ist Strafe genug. Wir dürfen es mit der Strafe getrost dabei belassen. Und das hat einen schwerwiegenden Grund. Das Wort für Strafe spielt fast gar keine Rolle im Neuen Testament. Es gibt neben dieser Stelle, in der dieses Wort für Strafe vorkommt, nur eine weitere im ganzen Neuen Testament. Aber dafür steht diese Stelle in einem engen Zusammenhang mit dem Predigttext. Daniel hätte an dieser Stelle 1. Johannes 4,18 gelesen. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Lasst euch von der Liebe Gottes gewinnen und lasst euch von ihr zur Barmherzigkeit anspornen. Dann verliert die Strafe ganz alleine an Bedeutung. Gott segne das, was ihr in seinem Namen tut. Amen.